ihr habt da in dem Quellenband oder eurer Forschung bestimmt noch mal genauer herausfinden können, wie das Selbstbild der nationalsozialistischen Gemeinschaft genau aussieht. Wie sieht dieses Selbstbild aus?
Also einmal muss man natürlich vorausschicken, oder muss man wie immer vorausschicken, dass beim Nationalsozialismus eigentlich alles immer ein bisschen widersprüchlich ist und man nicht eine klare Antwort zu präsentieren hat. Also das ist beim Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft auf jeden Fall auch so, was man schon als eins der Schlüsselthemen bezeichnen kann. Also auf der einen Seite hat man irgendwie, und das ist ja das, was, glaube ich, auch die spontanen Assoziationen sind, die man hat, wenn man an das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft beim Nationalsozialismus denkt, das sind die Inszenierungen, wie der Einzelne in der Masse untergeht und rauschhafte Massenerlebnisse, Gruppenerlebnisse, die irgendwelche Uniformierungen oder gleichförmige Bewegungen und so weiter. Das sind Bilder, die vom Nationalsozialismus ganz bewusst inszeniert und hergestellt wurden. Und man denkt irgendwie an Gleichschaltung und Monokultur, also im Sinne von, dass das alles irgendwie alles deutsch sein muss und keine Vielfalt und so weiter gibt. Also eigentlich was, was man mit einer sehr starken einheitlichen Gemeinschaft verbindet und mit wenig Individualismus. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht so ein bisschen das Überraschende, hat man eine ganz starke Polemik gegen den Individualismus des Liberalismus vor allem, also einen ganz starken antiliberalen Anti-Individualismus, der aber nicht mit, weil Vielfalt irgendwie so unübersichtlich sei oder weil da fremde Elemente reinkommen, nicht nur damit argumentiert, sondern auch darauf aufmerksam macht, dass in liberalen Gesellschaften der Einzelne eigentlich gar nichts zählt oder die Einzelne nur ein kleines Elementchen ist, das statistisch irrelevant ist und eigentlich nicht wichtig ist, nicht beachtet wird, nicht in sozialen Netzen aufgefangen wird, sich jeder um sich selber kümmert, also ein starker Egoismus und so weiter. Und dass die Vorstellung von staatlicher Gemeinschaft oder überhaupt Gemeinschaft, von Nation im Liberalismus nichts anderes sei als die Summe seiner Teile, also dass das Volk in Anführungszeichen eben nur die Menge der Leute ist, die da irgendwie leben und den gleichen Pass haben. Und die einerseits von einer gleichmachenden Massengesellschaft unterworfen sind, indem wir alle irgendwie eben zu diesen statistisch irrelevanten Elementen gemacht werden. Das ist ein ganz wichtiges Moment der antiliberalen Haltung der Nationalsozialisten und nicht nur der antiliberalen, also auch im Antikommunismus spielt das eine ganz große Rolle, diese Sachen, die ich gerade gesagt habe. Und dagegen wollen die Nazis was stellen, dass sie wirkliche Individualität nennen. Also verstehen sich eigentlich als Vorkämpfer und Vertreter einer echten Individualität, in dem der Einzelne zu sich selber findet, was wirklich was sein kann und irgendwie befriedigt, also eine bestimmte Form auch Lust an sich selber hat oder so. Und das irgendwie in einem Spannungsverhältnis steht und widersprüchlich miteinander ist. Und ich glaube, also ich werde jetzt eher was sagen zu diesem zweiten Punkt, der Überraschende ist, der uns auch uns überrascht hat, als wir uns mit den Texten beschäftigt haben, weil das was ist, was da auf jeden Fall immer wieder drin auftaucht. Und was ich, glaube ich, aber auch an vielen Stellen so zusammenfassen würde, als auf das Moralische hinbezogen, dass der NS eben jedenfalls nicht so eine Vorstellung von Kadavergehorsam, bei dem alle irgendwie von oben herab kommandiert werden. Und dass das also auf jeden Fall nicht der Wahrheit entspricht, weder dem Selbstbild noch der tatsächlichen Realität, dass das an manchen Stellen sicherlich irgendwie der Fall ist, dass man Befehle gehorchen musste. An ganz vielen Stellen ist das aber auch einfach eine Schutzbehauptung gewesen, die nach dem Krieg aufkam, um sich davon zu distanzieren und auf jeden Fall ein Zerrbild ist. Also richtig ist gleichzeitig, dass es einen Vorrang der Gemeinschaft gibt, der stark gemacht wird, also ja, zum Beispiel auch in dieser Parole Gemeinnutz vor Eigennutz. Und darauf wurde ja auch schon in anderen Interviews, die wir hier auf Radio Korax zu dem Thema hatten, hingewiesen, dass das auch eine antisemitische Figur also unter anderem ist. Aber dass eben damit auch ein Verhältnis von Eigeninitiative und Unterordnung unter diese Gemeinschaft einhergeht, was in der Spannung steht, aber eben auch so vorhanden ist. Und man da irgendwie sieht, dass Individualität, Eigeninitiative und so weiter, Befreiung, Emanzipation, all solche Begriffe auch was Problematisches haben können oder eine Interpretation haben können, die man gar nicht so gut findet. Und gerade deshalb ist es auch irgendwie wichtig, aus unserer Perspektive sich ja mit diesen Nazi-Texten zu beschäftigen, weil man da sowas sieht.
Dann wollen wir tatsächlich mal auf das Verständnis oder das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft in der Zeit des NS blicken. Worin besteht denn das Verhältnis von dem Individuum zu der Gemeinschaft?
Also was da einmal, glaube ich, wichtiges Wort ist, ist das Wort des Dienstes, also dass der Einzelne der Gemeinschaft dient und für sie eintritt und sie bereit ist, sich für sie zu opfern. Ich glaube, das sind sehr wichtige Begriffe, die da eine Rolle spielen. Also man ist nicht einfach nur passiv Mitglied in einer Gemeinschaft, sondern man muss sich das verdienen oder jedenfalls aktiv für diese eintreten. Gemeinschaft ist eher eine Pflicht als ein Privileg oder sowas, auf das man sich einfach ausruhen kann. Also auch wenn natürlich dann oft in diesen hierarchischen Konzeptionen, also natürlich irgendwie auch ein Privileg ist, aus Sicht der Nazis Deutscher zu sein, aber es ist vor allem verpflichtet es dazu, sich für diese Gemeinschaft stark zu machen und auf eine bestimmte Weise auch für diese Gemeinschaft stark zu machen. Und wie das jetzt genau aussieht, wird an vielen Stellen in andere Worte gefasst oder und mit anderen Bildern beschrieben, aber was auf jeden Fall eines ist, das ja vorherrscht, ist das des Volkskörpers oder des Organismus und was auch als Polemik, und eigentlich bringt es aber das Gleiche, also völlig richtig zum Ausdruck, oft als eine Polemik benutzt wurde, dass Nazis sowas wie Räder in Getriebe sind. Und damit geht aber eben nicht die Vorstellung einher, dass man ein überflüssiges Rad im Getriebe ist oder ein kleines Rad im Getriebe, was keine Rolle spielt, sondern eben ein wichtiger Teil des ganzen Apparats, der zum Funktionieren beiträgt und jede Stelle in dieser Struktur eben auch eine einzigartige Rolle hat und eine wichtige Rolle, und die man da erfüllen muss. Und über diese Funktion wird eigentlich definiert, wer man ist und was man ist. Also durch das aktive Eintreten für die Volksgemeinschaft in dem Falle, darüber definiert sich eigentlich, wer man überhaupt ist und welche Rolle man darin hat, und nicht über irgendwas anderes. Also es ist nicht so, was du bist, halt wer du bist, bringst deine Würde sozusagen und deinen Wert oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, nicht qua Geburt von dir aus mit, sondern durch dein tätiges Eintreten für diese Gemeinschaft wird das da reingebracht. Also, und da überschneidet sich das auf jeden Fall auch zu dem, was wir in unserem Quellenband Ewige Aufgabe genannt haben. Und also ein Wörter, die dafür benutzt werden, ist sowas wie die Gliedstellung im Ganzen. Also so wie ein Körper mehrere Glieder hat oder eine Kette verschieden mehrere Glieder hat, so hat der nationalsozialistische Volkskörper auch mehrere Glieder, und der Einzelne ist ein Teil davon, und das verstehen sie, also das wird da unter wirkliche Individualität verstanden, weil man anders als in einem liberalen Bild nicht frei ist, sich zu machen, was man kann, und davon vielleicht auch überfordert ist oder so weiter, sondern man ist über die Gemeinschaft als Teil von ihr definiert, aber als Teil von ihr eben als einzigartiger und wichtiger Teil definiert. Also so würde ich jetzt in aller Kürze vielleicht das Bild von Individuum und Gemeinschaft im NS, so wie es sich in unseren Texten mehrheitlich darstellt, beschreiben.
Das hört sich auch, finde ich, nach so einem sehr, also vermeintlich natürlichen Position an. Wird dort eigentlich auch in den Texten von Freiheit gesprochen? Und wie sieht so ein Freiheitsverständnis, ja, oder wie verstehen die Nazis diesen Freiheitsbegriff auch in diesem Zusammenhang, wenn es um Individuum und Gemeinschaft geht?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wie sich Freiheit dazu verhält, weil es auf jeden Fall, Freiheit ist jetzt nicht, sag ich mal, die Parole, die überall als erstes genannt wird, aber es ist auch alles andere als ein Wort, das nicht auftaucht. Also, und das ist sowas wie eine spezifisch deutsche Freiheit, vermeintlich spezifisch deutsches Verständnis von Freiheit gibt, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass es das viele vertreten, also viele Nazis vertreten, dass es eine bestimmte Form davon gibt. Und diese Freiheit aber weniger eben in so einer Art Willkür verstanden wird, wie was man oft unter Freiheit ja versteht. Also ich kann tun und lassen, was ich möchte, und mir kann das niemand reinreden oder so. Oder ich kann meine Rolle in der Gesellschaft selber wählen. Zu einem gewissen Grad gibt es das alles auch. Also man kriegt nicht per se vorgeschrieben, was man zu tun oder zu lassen hat an vielen Stellen. Also das würde sich, wie gesagt, ja mit dieser Eigeninitiative beißen und dem, dass auch verlangt wird, im Zweifel die Führung zu übernehmen. Also was ja auch was ist, was bei den Nazis immer eine große Rolle spielt. Also jeder muss sowohl Führer als auch Gefolgsmann zugleich sein. Aber worin diese Freiheit dann eigentlich noch wirklich besteht, ist, und also da ist es natürlich total paradox, dass sie darin besteht, man ist frei darin, sich für die Gemeinschaft zu opfern und sich für die Gemeinschaft eben einzusetzen oder es eben auf eine Art auch zu lassen und sich sozusagen, also auf eine Art zum Volksfeind zu machen. Und die Freiheit dann darin besteht, dass man das gar nicht als Einzelner erfährt, sondern in einem bestimmten, also so würden die, wie ich das jetzt versuchen zu rekonstruieren, in einer bestimmten Situation der Ungewissheit, eine bestimmte Entscheidung zu treffen und die dann durchzuziehen. Das wird als ein Freiheitsmoment begriffen. Ich glaube, das ist auch was, das also jetzt gar nicht so unbekannt ist und an vielen Stellen auch Phänomen ist und auch in der Philosophie an vielen anderen Stellen sowas auftaucht, aber dass es eben nicht vorgegeben ist. Das berührt ganz viele andere Aspekte von so Nazi-Vorstellungen, aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass in manchen anderen moralischen Verständnissen gibt es immer das eine Richtige, was man zu tun hat. Und man kann das irgendwie aus einer Theorie ableiten, was man zu tun hat an der Stelle. Sei das jetzt ein fester Katalog von Geboten und Verboten oder ein bestimmtes Entscheidungsverfahren, wie man ganz klar zu der richtigen Entscheidung kommt. Und Nazis da eher sagen, diese Sicherheit, die so ein Verfahren oder so ein Katalog einem bieten kann, die gibt es nicht. Und darin besteht die Freiheit, also das ist ein Ausdruck, der da viel benutzt wird in den Texten, ist der des Wagnisses oder eben der des Risikos und so weiter. Und das ist ein anderes Verständnis von Freiheit als eins, ich kann machen, was ich möchte, aber es ist eins, ich bin ungebunden. Und das ist auch was, also das nicht nur im deutschen Nationalsozialismus eine große Rolle spielt, sondern auch im italienischen Faschismus zum Beispiel spielt das diese Form von Freiheit eine wichtige Rolle.
Nun sprachen wir über das Freiheitsverständnis und auch worin das Verhältnis von Individuum zur Gemeinschaft oder in dem nationalsozialistischen Moralverständnis besteht. Welche Rolle spielt Verantwortung auch in diesem Verständnis? Also sowohl auf einer persönlichen als auch auf einer gesellschaftlichen Ebene.
Verantwortung ist, glaube ich, ein Begriff, an den ich mich nicht so stark erinnere, dass der auf jeden Fall selber benutzt wurde in den Texten, die wir untersucht haben, aber auf jeden Fall ein wichtiger ist. Und dann, also bei Verantwortung ist ja auf jeden Fall die Frage, wem gegenüber hat man sich zu verantworten, wofür? Und bei Verantwortung könnte man auch fragen, und gibt es einen Bereich, in dem man sich nicht verantworten muss, in dem man irgendwie frei von dieser Verantwortung befreit ist. Und da könnte man das so formulieren, dass es keinen Bereich gibt, in dem man keine Verantwortung trägt. Also alles ist furchtbar aufgeladen und wichtig. Und es gibt keine Tages- oder Nachtzeit und keinen Handgriff, bei dem man nicht Verantwortung für das Gelingen, Überleben, Erhalt der Volksgemeinschaft spielt. Also dieses aktive Eintreten für die Gemeinschaft, diese Verpflichtung dafür, für die Gemeinschaft einzutreten, das ist ein permanenter Dauerzustand. Und also da ist es nicht egal, was man tut oder lässt, zu keinem Zeitpunkt. Und verantworten, das ist eine interessante Frage, wem gegenüber hat man sich da eigentlich zu verantworten? Und das kommt so ein bisschen drauf an, was und wem man sich da jetzt genau anguckt, weil es, wie gesagt, da auch keine einzige Antwort drauf gibt. Aber im Grunde hat man sich gegenüber dem Volk als Ganzes zu verantworten. Und das kann repräsentiert werden durch jeden anderen Mitmensch. Also, um sich davon vielleicht ein Bild zu machen, ist sowas wie Denunziantentum. Und dass Leute, also dass Eltern vor ihren eigenen Kindern Angst hatten, dass sie verraten werden, weil sie bestimmte Dinge nicht tun, ist ein gutes Beispiel dafür, wie jede und jeder permanent seine Mitmenschen in Verantwortung zieht und zog. Aber nicht einfach nur, dass man diese Verantwortung gegenüber den Vorgesetzten oder gar nur gegenüber Hitler oder sowas hätte, sondern eben gegenüber dem Volk. Also das deckt sich, glaube ich, sehr gut mit dieser Vorstellung von, man ist nicht nur Befehlsempfänger, sondern alle haben ständig so zu leben, als wenn sie Vorbildfunktionen hätten. Und so muss man, glaube ich, diesen Verantwortungsbegriff dann denken, der auf jeden Fall anders funktioniert, als so wie man sich Verantwortung heutzutage auf eine Art vorstellt, wo wir mindestens zwei Verantwortungsbegriffe haben, einem dem eigenen Gewissen gegenüber sozusagen und einem von bestimmten Institutionen, bei denen man beauftragt wurde und wo man auch entlastet werden kann von seiner Verantwortung und so weiter. Und es eine starke Auseinandersetzung gibt, was man eigentlich verlangen kann und was nicht. Also wo fängt zum Beispiel unterlassene Hilfeleistung an und was ist noch okay, dass man nicht gemacht hat. Und solche Fragen werden im NS eigentlich nicht gestellt, sondern die Verantwortungsreichweite, was von einem verlangt werden kann, ist immer massiv und übersteigt auch das, wozu man eigentlich fähig ist. Was, glaube ich, auch eine interessante eine bemerkenswerte philosophische Figur ist, was sie von vielen klassischen philosophischen Konzepten unterscheidet, wo man natürlich nicht verantwortlich ist für Dinge, die gar nicht in der eigenen Macht standen, verlangen die Nazis auf jeden Fall auch, dass man tätig wird, selbst wenn man weiß, dass man dabei scheitern wird.
Das ist natürlich auch eine Philosophie, die im militärischen Sinne bestimmt auch sehr nützlich ist. Da fällt mir irgendwie dieser Spruch ein, das Unmögliche zu verlangen, das natürlich irgendwie in einem was irgendwie ein Spruch ist, der sich bis heute so gehalten hat. Welche Kontinuitäten sind euch denn generell aufgefallen in der Aufarbeitung der NS-Moral? Welches Verständnis von dem Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft hat sich bis heute gehalten und wo hat es sich gegebenenfalls auch stark verändert?
Das ist keine leichte Frage, aber genau die, um die es uns ja geht. Also was wir glauben, was wichtig ist, wir betreiben diese Untersuchung von sowas wie NS-Moral nicht zu dem Endzweck, dass man dann irgendwie jetzt weiß, das war NS-Moral und deswegen war irgendwie der Holocaust möglich, weil die Leute diese Moralvorstellung hatten und wenn wir die vermeiden, dann passiert es auch nicht wieder. Das halten wir für eine falsche und auch naive Vorstellung davon, was da eigentlich passiert und passiert ist, sondern uns geht es darum, eben auf Kontinuitäten und Ähnlichkeiten aufmerksam zu machen. Und wenn wir jetzt immer wieder, also ich jetzt auch schon mehrmals betont habe, dass es nicht die eine NS-Philosophie gibt, sondern dass da auch viele Widersprüche gibt und unterschiedliche Interpretationen, was es eigentlich heißt, nationalsozialistisch oder deutsch zu sein von den Nazis, dann ist das auf jeden Fall auch so wichtig in so einem Pluralismus, weil es da verschiedene Anknüpfungspunkte gibt, also die an verschiedene Denktraditionen vorher anknüpfen. Und so einerseits wird natürlich einfach auch an diese Denktradition, also wenn sich Nazis auf Kant beziehen und man sich später auf Kant bezieht, also als Nicht-Nazi auf Kant bezieht, dann besteht immer die Möglichkeit, dass es da an ähnliche Stellen angeknüpft wird und dadurch natürlich man eigentlich in einen Dialog getreten ist bereits mit sowas wie Nazi-Philosophie oder zumindest die Möglichkeit dazu bestünde. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Sachen, dass man an so verschiedene Versatzstücke anknüpft, die direkt originär von den Nazis so etabliert wurden und die irgendwie fortleben. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, also die Vorstellung der Deutschen als eine Schicksalsgemeinschaft, die Frage ist natürlich, wie man dann diese Schicksalsgemeinschaft versteht, wo die herkommt, ob das eine rassische ist oder irgendwie eine von Gott gestiftete oder eine historisch gewachsene. Da gibt es verschiedene Vorstellungen, verschiedene Varianten, wie das auch genau funktioniert. Also da könnte man auch noch ein bisschen mehr zu sagen, aber die Deutschen als Schicksalsgemeinschaft, die auf jeden Fall irgendwie eine Form von Zugehörigkeit zueinander haben und man nicht so genau weiß, wo die herkommen und die auf jeden Fall vorgängig, also vor Gründung der Bundesrepublik, vor der Wiedervereinigung schon bestanden hat und bestimmte Rolle in der Welt den Deutschen nun mal zukomme. Also überall da, wo man sowas findet, muss man auf jeden Fall hellhörig werden und dann genau hingucken, was damit eigentlich gemeint ist. Also um nochmal zu dem Unmöglichen zurückzukommen. Also natürlich, damit wird einfach verlangt auf eine Art auch, dass dieser Spruch, dass man das Unmögliche versuchen soll, da geht es ja vor allem auch darüber, dass man über die eigenen Möglichkeiten versucht hinauszuwachsen, dass man sich mehr zutraut, als man sich vielleicht, also als einem eingeredet wird und so weiter. So, und das möchte ich gar nicht per se hier irgendwie in die Nähe zum NS stecken, nur weil ein Nazi sowas vielleicht auch sagen würde oder nicht nur sagen würde, sondern auch sagt. Da muss man sich, wie gesagt, angucken, was man damit eigentlich meint und dass da eine bestimmte Nähe besteht. Wie ich das vorhin eher gemeint habe, ist, und damit sind wir jetzt wirklich bei dem, was wir als ewige Aufgabe auch bezeichnet haben, weil warum ist die ewig? Die ist ewig, weil die nicht abgeschlossen werden kann. Und weil am Ende kein utopischer Endzustand basiert, sondern es geht immer weiter. Die Arbeit hört nie auf, der Kampf hört nie auf, der Krieg hört nie auf. Es gibt keinen Frieden, der erreicht werden soll, sondern es geht immer so weiter. Und das ist ganz klar als auf eine Art auch als was tragisch-heroisches konzipiert. Also der Held der Nazis ist der, der sich aufbäumt, obwohl er weiß, dass er untergehen wird. Und das ist natürlich eine Heldenfigur, die ganz viel überhaupt im soldatischen Heldentum propagiert wird und auf jeder Seite und in jedem Krieg spielt das eine Rolle, sich zu opfern und dafür bereit zu sein. Die Frage ist natürlich aber auch immer, erstens, zu welchem Zweck das gemacht wird und bei den Nazis wird das auf eine Art zu einem Selbstzweck, also gar nicht der Krieg wird zum Selbstzweck, sondern das Opfer wird zum Selbstzweck und ob es irgendwie, das meinte ich mit diesem Begrenztheit, also ob das eine Grenze gibt, also es Leute gibt, von denen das nicht verlangt wird oder ob es eben was ist, was mit dem Beruf des Soldaten und der das zu wählen zu tun hat und ob man immer und permanent im Krieg ist. Das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Oder ob man eben in einer bestimmten Situation als eine Begrenzte verstanden wird, gedacht wird oder so bejaht wird für immer. Das würde ich, glaube ich, ist ein großer Unterschied zwischen utopistischen Formulierungen, wo das ja auch gerne benutzt wird, dass Unmögliche zu versuchen.
Ja, ich musste bei dem Begriff die ewige Aufgabe an diese griechische Mythologie von Sisyphos denken. Mhm. In dem Zusammenhang gibt es ja auch die Redewendung von Sisyphos Arbeit, also eine Arbeit oder Aufgabe, die trotz andauernder Anstrengung und Bemühungen nicht fertiggestellt werden kann, beziehungsweise immer wieder von vorne beginnt. Also Sisyphos, der diesen großen Stein immer wieder den Berg hinaufrollt und er immer wieder hinabrollt. Woher kommt dieser Begriff der ewigen Aufgabe?
Also ich glaube einmal, der Begriff, also das ewige Aufgabe ist ein Zitat, also eine Formulierung, die in einem der Nazi-Texte, die wir gelesen haben, benutzt wird, der aber ganz treffend ist. Ich finde, dass Sisyphos, den Sisyphos-Vergleich auf jeden Fall auch, der drängt sich auf, dass da was immer und immer wieder gemacht wird, auch wenn ich behaupten würde, dass es sowohl beim Mythos des Sisyphos als auch so, wenn wir sowas wie Sisyphos Arbeit sagen, damit doch was anderes gemeint ist und in der Regel, also Sisyphos Arbeit in der Regel genau etwas, das nicht heroisch ist, darunter verstanden wird. Das ist was Sinnloses und was, das man eigentlich besser lassen würde. Das versteht man oft, finde ich oft unter Sisyphos Arbeit. Aber es gibt natürlich auch Interpretationen davon und ich will jetzt nicht sagen, dass jede Bejahung von der Sisyphos Arbeit als sich sowas aufzulehnendes, also wie ja zum Beispiel auch Camus sagt, man soll sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, der da irgendwie was abtrotzt, der, und trotz ist auch eine wichtige Nazi-Vokabel, dann sage ich nicht, dass das immer per se irgendwie in den Sinne des faschistischen oder nazistischen gehört, sondern dass das auf jeden Fall eine Figur ist, die wir dort finden und die irgendwie Anschluss, also unter bestimmten Umständen anschlussfähig ist, dass man was tut, nicht des Erfolgswillens im Sinne von nicht des Abschlusswillens, sondern das, was man was tut. Und zwar auch nicht tut, weil es das Richtige ist, einfach nur, dass man es tut. Also das, also natürlich sagt auch, weiß ich nicht, jemand wie Kant, dass wenn man versucht, jemandem das Leben zu retten, dann soll man das nicht nur dann versuchen oder dann ist es nicht nur dann richtig, es zu tun, weil man ganz sicher weiß, dass man es schaffen wird, sondern natürlich der Versuch zählt. Und der Wille zählt. Das ist natürlich was Wichtiges. Und das ist aber auch was, was Nazis auf jeden Fall bejahen, was sie sich nehmen und dem zustimmen. Der Wille zählt und ist wichtiger als der Ausgang des Ganzen. Also, und man nicht auf die Folgen des eigenen Handelns, das davon nicht abhängig machen soll, sondern auch in aussichtslosen Situationen sich dem Ganzen stellen soll. Das ist dieser Begriff des Wagnisses auch oder das, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das ist ja sozusagen der ewige, auf eine Art der ewige Aspekt, der Aufgabenaspekt, der ist vielleicht auch nicht gar nicht so selbsterklärend. Wenn man Moral als Aufgabe versteht, bedeutet das vor allem, glaube ich, was wir damit meinten, ist, dass es nicht nur darum gilt, etwas zu tun, also dass man etwas eine Aufgabe hat, die zu erfüllen ist und Moral etwas herzustellen ist, etwas zu verwirklichendes, also man muss. Eine Formulierung, die da benutzt wird, ist, die Werte sind halt nicht in der Welt, sondern sie kommen nur in die Welt hinein, wenn wir nach ihnen handeln. Und das aber zentral ist, glaube ich, wieder dieser Moment, dass der Einzelne nur dann etwas wert ist, und zwar im moralischen Sinne etwas wert ist, wenn er in dem Maß, in dem er diese Aufgabe erfüllt, also man muss sich das verdienen, jemand zu sein. Und wenn man an diese Formulierung, wir sind wieder wer, denkt, dann spielt das gar nicht so eine kleine Rolle, dass man sich das verdienen muss, jemand zu sein. Das wiederum nun auch ewig. Das heißt, man kann sich auch nie sicher sein, dass man jetzt jemand ist. Also Nazi-Moral ist in dem Sinne überhaupt keine, die einem ein gutes Gefühl gibt mit dem, was man gemacht hat und so, sondern die eigentlich einen ständig antreibt und verunsichert.
Da kamen mir gerade irgendwie mehrere Aspekte bekannt vor. Welche Kontinuitäten habt ihr denn auch in Bezug auf diese ewige Aufgabe erkennen können?
Interessant. Ich würde auch sagen, also ewige Aufgabe ist ein Punkt, den ich sehr oft aufploppen sehe. Oder sehr oft mir denke, aha, Stichwort ewige Aufgabe mir in den Sinn kommt. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass das eine bestimmte Art ist, wie man sich Geschichte vorstellt und wie man sich so das eigene Leben, tätige Leben vorstellt. Und wir überall eigentlich ständig, also auch in sowas wie einer neoliberalen Logik, damit durchaus ständig konfrontiert werden, dass man nie fertig ist mit dem, was man tut und macht. Die FDP macht gerade Wahlkampf mit nie gab es mehr zu tun. Und dieses nie gab es mehr zu tun, meint natürlich nicht heute gab es mehr zu tun, sondern das trifft eigentlich auf jeden Zeitpunkt in der Geschichte zu, dass es immer mehr zu tun gibt, als schon immer zu tun war. Und das ist eine Konzeption, die, glaube ich, allgegenwärtig ist und die auch was damit zu tun hat, dass eine bestimmte Fortschrittsvorstellung nicht mehr vertreten wird. Und ich würde auch an vielen Stellen sagen, zu Recht nicht mehr vertreten wird, also keine heilsgeschichtliche Vorstellung, dass das Paradies irgendwann hergestellt ist und auch wirklich eintritt, sondern eine Vorstellung, dass es eigentlich immer so weitergeht und immer die nächste Aufgabe eigentlich dann vor einem tritt und immer das nächste kommt. Und ich würde behaupten, das ist was, das leider allgegenwärtig ist, diese Vorstellung von, dass jeder Mensch seine ewige Aufgabe hat. Der wichtige Unterschied natürlich ist, bevor es narzisstisch wird, dass da eine bestimmte Vorstellung von Gemeinschaft mit einhergehen muss und nicht, dass das nicht einfach nur ein anthropologisches Menschheitsschicksal, dass es halt immer so weitergeht. Das wäre auch ein Unterschied jedenfalls zu Camus' Sisyphus, der ja sehr stark einmal auf die ganze Menschheit bezogen ist und sehr stark individualistisch gedacht ist. Die Aufgabe, die man zu erfüllen hat, stellt sich dem Nazi immer, also nicht für den Einzelnen, sondern immer nur in Bezug auf seine Gemeinschaft, deren Werk er hier weiterführt. Eine Figur, die da sehr wichtig ist für die Nazis, ist, damit dass die Opfer des Ersten Weltkriegs nicht umsonst waren, muss man jetzt sozusagen den Zweiten führen und gewinnen. Also dass vorherige Opfer, die man gebracht hat, sich gelohnt haben. Und das ist auch zum Beispiel eine Formulierung, die jetzt gerade beim Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan benutzt wurde, dass jetzt viele enttäuscht werden, weil sozusagen man selber sein Leben, also Soldaten ihr Leben riskiert hätten, vielleicht auch manche gefallen sind und deren Opfer jetzt umsonst waren, weil man diese Militäroperation irgendwie abgebrochen hätte, anstatt dass man sieht dann, dass einmal die Opfer natürlich nicht insofern umsonst waren, als dass man gar nichts erreicht hätte und auch nicht insofern, dass man damit einsieht, dass eine bestimmte Kritik an der Art und Weise, wie dieser Einsatz überhaupt stattgefunden hat, formuliert wird, sondern solche Formulierungen, die Gefahr birgen, dass daraus so ein Gedanke von Fortsetzung dessen, was da gemacht wurde, gefordert wird, bis man halt gewonnen hat. Also eine Fortsetzung, die immer gedacht werden muss. Also nach so einem, wer A sagt, muss auch B sagen. Und dass es gar nicht die Option gibt, dass man daraus irgendwie ausschert. Das ist, glaube ich, für diese spezifische NS-Verständnis der ewigen Aufgabe wichtig.
Gibt es Stelle noch Aspekte gibt, die vielleicht noch auf jeden Fall genannt werden müssen, die wir bisher noch nicht hatten? Das könnten wir jetzt noch tun, wenn dir da noch was einfällt.
In welche Richtung sowas auch interessant weitergehen könnte, ist, wie sich das eigentlich zu sowas wie Solidarität verhält, was ja irgendwie auch eine Form von nicht individualistisch gedachten Zusammenhalt ist, der nicht einfach nur zum eigenen Vorteil bedacht und so weiter ist, aber sehr schnell übergehen kann. Heutzutage auch sehr schnell so übergeht. Also Nazis natürlich nicht von Solidarität sprechen, weil das zu dem Zeitpunkt die Formulierung ist, die eben Sozialistinnen und der Kommunismus benutzt und zwar auch ganz bewusst so benutzt und die historischen Nazis, das nicht ein Wort ist, das da benutzt wird an viel. Und gleichzeitig es heute Verwendungen gibt, wo Solidarität so ein Allerweltswort eigentlich auch schon geworden ist, wo alles ständig mit allen jedem solidarisch ist und es irgendwie nicht so richtig klar ist, was das heißt, wo der auf jeden Fall geöffnet wird, dass damit auch so Vorstellungen von Individuum und Gemeinschaft gemeint sein können, wie die Nazis benutzt haben.
Gab es denn einen Begriff, den die Nazis benutzt haben, also das Gegenteil von Solidarität?
Das zentrale Wort, was da immer wieder benutzt wird, ist das der Gemeinschaft tatsächlich. Ah, ja. Also Gemeinschaft einerseits als ein Gegenwort zu so einem Verständnis von Gesellschaft, wo Gesellschaft verstanden wird eben als, da sind halt Einzelne irgendwie, die miteinander in Verbindung treten, aber als Vereinzelte und eben so eine Vorstellung von Gemeinschaft, wo es eine ganz starke substanzielle Zusammengehörigkeit gibt. Und die Vorstellung Gemeinnutz vor Eigennutz ist eben genau die, wo klar wird, da wird nicht solidarisch miteinander gehandelt, sondern in Bezug auf diese sehr spezifische Gemeinnutzvorstellung, die da eine Rolle spielt.
Gemeinnutz vor Eigennutz. Das ist einer der typischen Brüche der Nazis. Und ich frage mich da, heute wird auch der Begriff von Solidarität immer sehr häufig verwendet. Welche Gefahren siehst du aktuell jetzt bei dem Begriff von Solidarität?
Der Gemeinnutz geht vor Eigennutz, knüpft ein bisschen an die Gesellschaftsvorstellung, die ich vorhin erwähnt habe, die Nazis haben, dass sich das gegen ein stark individualistisches, ein stark egoistische Gesellschaftsvorstellung richtet. Gegen, weiß ich nicht, Parolen wie, wenn jeder zuerst an sich selber denkt, dann ist für jeden gesorgt. Das ist so eine polemische Zuspitzung von sowas. Aber dass er durchaus auch was ist, was immer wieder zuerst an sich zu denken und dann erst an andere. Und gegen sowas richtet sich das bei den Nazis und gleichzeitig ist das stark antisemitisch aufgeladen. Und von Solidarität reden die historischen Nazis sehr wenig, weil es ein Begriff ist, der ganz klar aus der sozialistischen, anarchistischen, kommunistischen Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung kommt und dort auch ganz klar gegen bestimmte Elemente der liberalen bürgerlichen Gesellschaft gerichtet ist, aber eine sehr andere Vorstellung von Sozialität und also all diese Begriffe, die wir ja heute jetzt auch schon hatten, von Freiheit und von Abschließbarkeit zum Beispiel auch dieser Aufgabe. Also natürlich ist irgendwie, gibt es so Formulierungen wie permanente Revolution, wo das auch eine ständige Sache ist, aber das Verhältnis von Erreichbarkeit, Tragik, Aussichtslosigkeit ist ein ganz anderes bei in diesen beiden Bewegungen. Und ich aber schon sagen würde, dass heute dieser Solidaritätsbegriff sehr viel weiter und breiter genutzt wird und sehr viel von diesem klaren sozialistischen Hintergrund verloren hat und auf jeden Fall an ganz vielen Stellen eigentlich ununterscheidbar geworden ist oder die Gefahr birgt, eigentlich das Gleiche zu meinen wie so eine Gemeinnutz- vor Eigennutzparole. Und dass man irgendwie, ja, Solidarität sich damit leider vielen Stellen einreiht in diese Reihe von Begriffen, die nicht mehr ganz klar meinen, wie die eigentlich zu verstehen sind. Also so wie das vorhin mit Individualität oder Befreiung ja eigentlich auch schon ist, leider.